In dieser Passionszeit oder in dieser Phase vor Ostern, sind jetzt noch 7 Wochen ungefähr, werden wir jetzt jeden Sonntag eins von diesen Jesus-Wort am Kreuz miteinander bedenken. Es lohnt sich wieder mehrfach die Ostergeschichte zu lesen, also die Phase, was ist eigentlich da passiert, dass Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist. Und wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, denkt man, ja genau, Jesus ist gekreuzigt worden und so, und für uns, so wie wir amigs denken, Jesus ist nicht damals irgendwie, weil Gott da hat willen oder so, gekreuzigt worden, sondern es hat eine Vorphase gegeben, Jesus ist auftreten und man kann die Geschichten in den Evangelien lesen. Und dann hat er öfters nicht nur Wunder tun, sondern auch gesagt, wer er ist, nämlich der neue König. Und es war so eine Atmosphäre, Besatzungsmacht in Judäa und so weiter, von den Römern. Und natürlich auch Unterdrückung und so ein bisschen Guerilla-Geschichten. Und in dieser Atmosphäre hat Jesus gesagt, er sei der König, der neue König. Und der Messias. Und das hat nicht allen gefallen. Und das hat dann Kretz gegeben und mit der Zeit ist es eskaliert, sodass in Jerusalem dann die Führenden, also die Religionsführer damals, gesagt haben, der muss weg. Der muss weg. Der stört, der macht Volksaufruhr und so weiter. Und das geht gar nicht. Und, aber sie haben nicht können, Jesus zum Tod verurteilen, da mussten die Römer, weil die Römer war Besatzungsmacht. Und dann kommt die Geschichte mit dem Pilatus und der Pilatus hat Jesus verhört und hat nachher gesagt, ich finde keine Schuld. Und dann haben die Religionsführer gesagt, doch, der ist schuldig bei uns im Judentum, der hat Gotteslästerung betrieben. Er hat nämlich gesagt, er sei Gott. Und auf das steht der Tod. Und obwohl dann der Pilatus gefunden hat, nein, das, für das muss man niemanden umbringen. Das ist auch ein religiöses Problem, aber wir können niemanden kreuzigen. Und damals sind viele Leute gekreuzigt worden. So eine Todesstrafe war, eine Form von Todesstrafe. Geht nicht. Und dann ist es zum Volksaufstand gekommen eigentlich. Also die Religionsführer haben die Leute angestachelt, sodass dann der Schrei durch Jerusalem ist, kreuziget ihn. Und dann ist Jesus gekreuzigt worden. Und an seiner Stelle ist dann ein anderer, ein Mörder, freigekommen, weil das war Tradition gewesen, dass man dann zu dieser Zeit in Jerusalem, also die Römer, haben dann einen freigelassen. Auch anstelle von Jesus. Zuerst wollte Pilatus Jesus freilassen und da haben dann die Religionsführer überhaupt nicht wollen. Und dann ist der Barabbas freigekommen und Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden. Und wenn man die Geschichte so liest, denkt man, sind die wahnsinnig geworden. Also, das ist völlig grundlos eigentlich. Und man kann wirklich sagen, Jesus ist zu Unrecht gekreuzigt worden. Zu Unrecht. Oder anders formuliert, er leidet unter der Bosheit von irgendwelchen Leuten, die zum Teil auch sehr fromm tun haben. Und auch fromm gewesen sind natürlich. Und dann ist es interessant, im Verlauf, das ist ja dann eine relativ also eine kurze Zeit, wo die Kreuzigung dann stattfindet und dann hängt Jesus am Kreuz mehrere Stunden. Und bis zu seinem Tod hat er 7 Sätze gesagt. Und heute schauen wir mal den ersten an, den er dort gesagt hat. Und wir lesen, also Jesus ist auf den Hügel geführt worden, außerhalb von Jerusalem. Schädelstätte hat er geheissen, sind wahrscheinlich noch immer wieder andere Leute auch dort gekreuzigt worden. Und unterwegs ist er zusammengebrochen, dann hat man einen gepackt und gesagt, du drehst jetzt ins Kreuz da auf den Hügel schauen. Und dann ist Jesus dort ans Kreuz geschlagen worden. Und dann sind wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 32. Und da lesen wir Folgendes, es wurden aber auch 2 Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Also das ist ja das bekannte Bild, links und rechts von Jesus sind nur 2 Verbrecher gekreuzigt worden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Du musst dir vorstellen, jetzt hängen die am Kreuz. Gar nicht lustig. Tut weh. Saumässig weh. Und der erste Satz, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann geht der Text weiter. Sie aber teilten, das sind Soldaten gewesen, oder die da das Mörderhandwerk vollzogen haben. Sie aber teilten seine Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Von dem Wort, vom ersten Wort, das Jesus am Kreuz gesagt hat, in dieser Situation, können wir Verschiedenes ableiten und lernen für uns. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, wo mir beim Vorbereiten aufgefallen sind. Und wir nehmen gerade die Wörter, die in diesem Satz kommen, aber wir fangen hinten an. Nämlich, sie wissen nicht, was sie tun. Und da ist so ein bisschen mein erster Punkt, wir wissen oft nicht, was wir tun oder was wir anrichten. Ein bisschen später, knapp 2 Monate nach Ostern, ja, ein bisschen weniger vielleicht, hat der Petrus eine Predigt gehalten. Also der Petrus und Johannes, die Jünger von Jesus, sind in Jerusalem im Tempel und haben dort geredet über das, was passiert ist. Also jetzt musst du schnell vorgumpen. Nach Ostern, nach der Auferstehung, später war das. Und haben dort einen Mann geheilt. Und das ist natürlich extrem aufgefallen. Und dann sind die Leute zu denen gegangen, zu diesen 2, und haben gesagt, boah, und extrem, und ihr seid fast Götter, wenn ihr da anbringt und so, ihr könnt Menschen heilen. Und dann hat der Petrus eine Predigt gehalten. Wir lesen in der Bibel dann Apostelgeschichte 3, Kapitel 3, vor dem Volk. Und dann ist es interessant, dann wirft er ihnen das eigentlich vor, dass sie nicht wussten, was sie taten. Also wir lesen dort, der Petrus redet da und erklärt die ganze Geschichte. Jesus habt ihr ausgeliefert, das musst du dir vorstellen, oder? Zu den Leuten, die wahrscheinlich auch dabei waren bei der Kreuzigung, Predigerinnen. Jesus habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und den Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Das war eben der Barabbas. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist also schon ein rechter Vorwurf. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und dann ein bisschen später sagt er, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Das ist genau das, wo Jesus gesagt hat, sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt ist mir eingefallen, es gibt doch so eine, wie sagt man dem, ein Bomo, nein, ist nicht Bomo, es ist einfach so ein Satz, oder man sagt, Unwissenheit, genau, schützt vor Strafe nicht. Ich fahre amigs Auto und bin völlig unwissend, was für Tafeln auf der Seite stehen. Und es gibt keinen Weg daran vorbei, zum Buß zahlen nachher. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich kann ja nicht sagen, boah, Entschuldigung, habe ich es nicht gesehen, oder? Nicht gewusst. So. Und ich würde einmal noch gerne erweitern und sagen, Unwissenheit hebt Schuld nicht auf. Also, weil ich es nicht gewusst habe, wenn ich falsch gemacht habe, heisst das noch lange nicht, dann ist es nicht schlimm oder ich bin nicht schuldig. So. Unwissenheit hebt Schuld nicht auf. Und ich glaube, wir sind oft blind im Leben in Bezug auf das, was wir anrichten. Gott gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber. Wenn man so ein paar Jahre Christ ist, so wie ich, dann mit der Zeit kommt man schon auf die Idee und sagt, ist eigentlich ordentlich gut so. Also Gott ist ziemlich happy mit mir. So. Ja, ich lebe wirklich ein vorbildliches Leben und so. Er weiß nicht, was er wirklich tut. Also manchmal überschätzen wir uns ja nicht nur manchmal, oft grandios Gott gegenüber. Und denken, ja, eigentlich muss er mir ja gar nichts mehr vergeben. Also ich tue niemandem weh, ich bete ihn an, ich kehre ihn und so weiter. Nein, wir überschätzen uns grandios. Wir wissen nicht, was wir Gott antun. Oder im Römerbrief Kapitel 1 definiert es Paulus mal ziemlich scharf. Oder? Er sagt, wir Menschen verehren alles Mögliche, nur den Schöpfer nicht. Und wir haben ja letztes Jahr so ein bisschen über Götzendienst nachgedacht und das kann ganz fromm aussehen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, man kann sogar die Bibel, also das Buch, zum Götz machen. Und ist wichtiger als Gott selber. Musst du dir das mal vorstellen. Oder? Das kann passieren. Wir wissen nicht, was wir tun, Gott gegenüber. Und nicht nur in der Vertikalen, auch in der Horizontalen wissen wir oft nicht, was wir anrichten. Wir werden aneinander schuldig, wir verletzen einander, ohne zu wissen, was wir da anrichten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein erster Lernpunkt, den ich herausstreichen möchte. Überschätzen wir uns nicht. Wir wissen oft nicht, was wir anrichten und werden schuldig aneinander. Wir überschätzen uns, aber unser Herz ist nicht so goldig, wie wir an uns denken. Es ist undurchsichtig. Kann man im Alten Testament beim Propheten Jeremia nachlesen. Und oft, auch wenn man schon jahrelang oder jahrzehntelang Christ ist, werden wir immer wieder an Gott und an anderen Menschen schuldig. Durch das, was wir denken, durch das, was wir reden, durch das, was wir tun. So, das ist mal der erste Punkt. Und jetzt gehen wir aber zurück zu dem Satz, wo Jesus da am Kreuz sagt, egal wie groß der Schmerz ist, gang immer zuerst zum Vater. Was passiert da? Jesus wird das Kreuz geschlagen, mitten in dem Lärm und in diesen Schmerzensschrei, weil die anderen auch noch gekreuzigt werden, und der Kreuz aufgerichtet wird und Knechte, die römischen Soldaten, teilen die doch wahrscheinlich wertvollen Tücher, Gewänder, Überwürfe, teilen sie sich unter sich. Und in dieser Situation sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was heisst das? Das heisst, also ich hätte etwas anderes gesagt, ganz sicher. Ich hätte zuerst einmal an mich gedacht, weil in der Not muss man schauen, dass man aus der Not kommt. Aber Jesus denkt nicht an sich. Er denkt an andere. Er kümmert sich um andere. Und bei dem Satz, wo er sagt, sehen wir etwas vom Herz von Gott. Es geht ihm um uns. Da sehen wir etwas vom Herz von Gott. Es geht ihm um uns. Und nicht um sich selber. Dann er irgendwie sich aus dieser schlimmen Situation herausretten. Im grössten Leid, das einem antun wird, er wird umgebracht. Im grössten Leid geht er zum Vater. Er redet den Vater an. Er sagt gar nichts zu denen da unten, die ihn plagt haben. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er redet den Vater an. Und es ist auffällig, oder? Schon vorher im Garten Gethsemane, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus gesagt hat, gerungen hat im Gebet und gesagt hat, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Vater, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen, dann find eine andere Lösung. Und sie war still. Oder wo Jesus am Kreuz gesagt hat oder geschrauen hat, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist keine Stimme aus dem Himmel gekommen und hat gesagt, du musst keine Angst haben. Es war einfach still. Also im grössten Leid, wo Jesus passiert, kippt nicht seine Beziehung zum Vater und er sagt auch nicht, jetzt höre ich auf mit allem. Wirf meinen Glauben über Bord. Nein, in seiner grössten Not spricht er den Vater an. Obwohl der vorher sein Gebet nicht erhört hat, wohlverstanden, im Garten Gethsemane. Der Vater hat sein Gebet nicht erhört, wo Jesus gerungen hat, wenn es einen anderen Weg gibt. Trotz unerhörtem Gebet spricht er den Vater an. in Bezug auf uns. Wenn du ungerecht behandelt wirst, und das passiert noch bei dir, wir behandeln einander nicht immer fair und gerecht. Und manchmal wirst du ungerecht behandelt. Manchmal verletzen dich Menschen. Und es ist unglaublich schmerzhaft. Was sagst du als erstes? Wohin gehst du als erstes? Und wir lernen da, wer ungerecht behandelt wird, braucht einen Ort, wo man den Schmerz deponieren kann. Und das ist nicht bei Menschen. Wer ungerecht behandelt wird, braucht einen Ort, wo er seinen Schmerz deponieren kann. Und das ist nicht bei Menschen, nicht bei anderen Menschen. Das ist auch nicht beim Pfarrer und nicht beim Seelsorger. Sondern das ist beim Vater im Himmel. Das heisst, wenn Menschen uns verletzen, uns wehtun, und ich rede jetzt in unserem Kontext mehr vom Herz natürlich, weil niemand von uns wird das Kreuz geschlagen oder so weh gemacht, aber im Herz, da können wir unglaubliche Schmerzen erleben, die uns andere zufügen. Nicht abspielen, nicht sagen, okay, verdrängen, auch nicht sofort vergeben. Das ist ja manchmal so unser frommer Trick, oder? Weil es so weh tut, sagen wir, okay, als guter Christ, ich vergebe jetzt. So. Und dann merkst du einen Tag später, das funktioniert überhaupt nicht, weil da hat sich etwas festgehalten. Der Schmerz ist viel zu gross. Du kannst nicht einfach zack, schnell vergeben. So. Der erste Schritt ist im Schmerz zum Vater. Selbst dann, wenn du denkst, das Leid, das ich hier erlebe, hat Gott zulassen. Das wäre wieder die Analogie zu Jesus. Selbst dann, wenn du musst davon ausgehen, dass die Schmerzen, die du erlebst, Gott zulassen hat. Er hätte sie wegnehmen können. Und oft beten wir auch, bewahr mich vor dem. Und es passiert etwas Schlimmes. Und wir müssen davon ausgehen, Gott hat das nicht weggenommen vorher, sondern wir gehen durch den, auf den Pfad der Schmerzen. Selbst dann. Der erste Schritt ist, zum Vater gehen. Und mit dem sind wir beim dritten Punkt. Vielleicht, wenn du noch mal vergegenwärtigst, oder? Jesus wird das Kreuz geschlagen, mitten in dem Trubel und dem Lärm und dem Zeug innen. Sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hätte ja nicht können sagen, hey Jungs, Moment mal, jetzt müssen wir etwas klären, was ihr da an mir antönt. Sondern die merken gar nicht, was er anrichtet. Die merken nichts von dem, sondern die machen einfach ihren Job. Und was lernen wir daraus? Schuldeinsicht ist keine Voraussetzung, um zu vergeben. Schuldeinsicht ist keine Voraussetzung, um zu vergeben. Jesus bittet für Täter um Vergebung. Er bittet nicht sie um Vergebung, dass sie da wieder klarkommen in dieser Beziehung miteinander, sondern er bittet Gott, dass Gott ihnen ihre Unwissenheit in dem Zeug, was sie da anrichtet, vergibt. Vergib ihnen. Wem gilt das? Es gilt natürlich primär mal den Leuten, Soldaten und so weiter, die da die Kreuzigung durchziehen. Es gilt aber auch in den Religionsführern, die das ganze Volk angestachelt haben und selber dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz kommt. Es gilt denen, die zuschauen. Wir haben vorher im Text gelesen, viele standen da und sahen zu. Auch durchs Zuschauen wird man Teil von dem Ganzen. Und für alle die, sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt ist es interessant, Jesus sagt nicht, Vater, vergib ihnen, wenn sie dann ihrem Fehler sind. Wenn sie Buß tun, dann. So. Du musst halt warten, bis sie erkennen. Nein. Er sagt nicht, Vater, vergib, wenn sie Reue zeigen. Sondern er sagt einfach, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das heisst, bitte um Vergebung kommt vor der Einsicht der Schuldigen von ihrer Schuld. Ich sage es nochmal. Bitte um Vergebung für die Leute kommt vorher, bevor sie ihre Schuld überhaupt eingesehen. Geschweige denn, sich entschuldigen oder zugeben oder Buße tun, wie wir am Ende sagen. Vergebung ist eben nie Belohnung. Jetzt hast du dich entschuldigt bei mir, darum vergib ich dir jetzt. Jetzt kann ich dir vergeben. Nein, Vergebung ist keine Belohnung, nachdem da jemand seinen Fehler zugegeben hat. Sondern Vergebung ist Ausdruck von göttlicher Gnade. Und darum würde ich behaupten, sehen wir in dem Moment am Kreuz, wo Jesus den Satz sagt, den Raum von der Gnade, wo Gott uns reinholt oder reinstellt. Sonst müsst ihr nämlich zuerst die Rechnung begleichen mit uns. Also wir müssten zuerst zahlen oder zugeben. Jetzt machen wir eine kleine Kurve. Jetzt müssen wir etwas unterscheiden, nämlich die Vertikal und die Horizontal. Als ich so über das nachgedacht habe im Vorbereiten, ist mir ein Satz eingefallen aus der Bibel. Habe ich schon oft gelesen. Und das könnte jetzt ein bisschen zur Verwirrung führen, oder? Wir lesen nämlich, also der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, sodass er uns vergibt. Siehst du das Problem? Es gibt einen Unterschied in der Vertikalen zu der Horizontalen. In Bezug auf unser Verhältnis zu Gott. Wir können nicht einfach sagen, ah ja, gut, Jesus hat vergeben, ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Eigentlich hat es gar nicht gebraucht, ich bin ja ordentlich gut drauf oder so, aber okay, so. Nein. Gott sagt ganz klar durch den Johannes, du musst mal sehen, wo du bist. Sonst kapierst du überhaupt nicht, um was das geht, wenn wir vom Kreuz und von der Auferstehung und von Erlösung reden. Also, in der Vertikale braucht es Schuldeinsicht. Sonst nützt alles nichts nachher. Sonst wäre sie auch für nichts. Aber in der Horizontale, in unserem Miteinander, und das ist das Problem, braucht es das nicht, und das ist das Problem. Oft leiten wir dann von dem Satz, 1. Johannes 1, 9, ab und sagen, du hast mich verletzt und darum, jetzt müssen wir das klären. Jetzt muss ich dir sagen, du hast mich brutal verletzt. Und dann fahren wir nicht weiter, oder? Dann warten wir, bis der andere sagt, oh, es tut mir schrecklich leid, kannst du mir bitte vergeben? Nein, müssen wir nicht. Jesus am Kreuz hat es einmal nicht so gemacht. Sondern da haben die Menschen schreckliches Antun. Und er hat Gott gebeten, dass er den Vater bittet, dass er ihnen vergibt. Also sollten wir nicht von dem Vers 1. Johannes 1, 9 ableiten, so wie unsere Beziehung zu Gott entsteht, nämlich durch Einsicht von Schuld und dann durch Vergebung, die wir in Anspruch nehmen können von ihm, auf unsere horizontale Ebene ableiten und sagen, okay, zuerst muss der andere sich entschuldigen, erst dann kann ich ihm vergeben. Weil Jesus hat es nicht gemacht am Kreuz. Ja, ein guter Kollege, der ist eine Zeit lang in einem Vorstand gewesen, also so oder Stiftung irgendwie, so eine Organisation. Er ist sogar Präsident gewesen von dieser Organisation. Ein kleines Team, Leitungsteam. Und er hat mir kürzlich erzählt. Und er hat da fröhlich seine Arbeit gemacht. Er hat schon manchmal Differenzen gehabt und so, aber grundsätzlich, ich meine, da gibt es immer, grundsätzlich fröhlich seine Arbeit gemacht. Und dann eines Tages, völlig überraschend, also die anderen haben sich verbündet und abgesprochen und dann am besagten Tag an dieser Sitzung ihm eröffnet, dich braucht es nicht mehr, dich kann ich mal raus. Also der Rest von dem Leitungsteam hat sich verbündet gegen ihn und ihm mitteilt, dich braucht es nicht mehr, so raus. Das hat ihn extrem getroffen. Oder? Das ist völlig ungerecht, auch ungerechtfertigt, auch mit Begründungen, wo du sagst, vergiss es. So. Und was ist die normale Reaktion von uns Menschen in so einem Moment? Also bei mir kommen dann so ganz feine Rachegefühle. So ganz fein, so am Anfang. Denke ich, ihr Saucher, eben euch zeige es. So. Und wenn ich euch mal einklage. So. Das ist bei ihm alles auch abgegangen. Er hat einmal die Geschichte erzählt, wie es ihm gegangen ist. sich überlegt, muss ich jetzt den Rechtsweg beschreiten oder zum Gerechtigkeit herstellen, oder? Es hat ein Ungleichgewicht gegeben. Ungerecht. Und dann hat er gemerkt, nein, das ist der falsche Weg. Absolut der falsche Weg. Und dann ist es auf der Straße für ihn gegangen, zu dem hat er sich entschieden, ich vergib denen. So. Und das ist dann nicht so eine hochemotionale Erfahrung, so, ich vergibe jetzt denen und puh, geht es mir jetzt gut. Nein, es ist Gott hässlich. Es ist eine Herausforderung und es ist eine Entscheidung. Und er hat dann gesagt, immer wieder, wenn mir die eingefallen sind, also die Leute, und anfangen hat, weil in meinem Herz so rache Gedanken sich festsetzen, habe ich wieder gesagt, ich vergibe denen und bei dem bleibe ich. Und ich habe es mir auch aufgeschrieben ins Tagebuch. Um es auch selber zu lesen, wenn ich selber irgendwie zu unter Opsi komme. Vergeben, bevor der andere seine Schuld eingesetzt, geschweige denn zugibt. Was passiert denn, wenn man so kann vergeben oder den Weg von der Vergebung geht, so genau gleich wie Jesus oder jetzt in meinem Beispiel von dem Kollegen? Was passiert denn? Es findet Entlastung statt, oder? Befreiung irgendwie. Und es ist nicht einfach. Und dass es nicht einfach ist, wissen wir alle. Und das hat damals bei Jesus auch der Petrus gewusst. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 18 ist auch mal so eine Situation entstanden, wo der Petrus zu Jesus gesagt hat, Jesus, wie oft muss ich denn, also soll ich denn, muss ich meinen Mitmensch vergeben? Lange 7-mal. Dann hat Jesus gesagt, nein, 7-mal, 70-mal. Was eine andere Antwort ist für wie für immer. Also nicht aufhören. So. Natürlich kann man nicht sagen, wie viel gibt es 7-mal, 70 und so. Okay, jetzt zählen wir ab, jetzt gebe ich dir nochmal. Und dann ist fertig. Ende der Fahnenstange. Nein, Jesus sagt, immer. Und Jesus fordert an dem Punkt nichts, was er nicht selber tun hat. Und wie können wir denn das? Warum können wir das? Tatsächlich Menschen vergeben, die uns Böses antun, ohne dass sie sich vorher entschuldigen oder wir das klären können im Gespräch. Wir können das, wenn Christus in unserem Herz ist. Wenn wir seine Vergebung erlebt haben, dann kommst du in die Lage, dass du den Weg von der Vergebung gehen kannst, statt den Weg von der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und der geht nur über Buße, also Rache und so weiter. Dann ist es möglich, wenn Jesus in unserem Herz ist. Oder ich würde es anders formulieren. Dank dem Kreuz können wir vergeben, ohne auf eine Entschuldigung vom anderen zu warten. Und das ist das Geschenk, das Gott uns macht. Stell dir mal vor, wenn du in dieser Freiheit kannst leben kannst, du musst dich nicht rächen, du musst nicht abrechnen, du musst nicht warten, bis der andere auf allen Vieren durchkreucht oder so, sondern du kannst vergeben. Und mit dem wird der Kreislauf vom Hass, von der Rache durchbrochen. Und dann lassen wir es nicht zu, dass unsere Herzen vergiftet werden von dem. Oder? Dass das Gift sich hier frisst und wir werden immer verbitterter, weil die anderen nicht sehen, was wir Böses antun. Nein, ich lasse es nicht zu, da mein Herz von der Rache vergiftet wird. Und Paulus schreibt einmal im Römerbrief Kapitel 12 einen wichtigen Satz und er zitiert das Alte Testament aus den Psalmen. Dort sagt er, also Gott sagt in den Psalmen, und der Paulus zitiert da Römer 12, 19, die Rache ist mein, spricht der Herr. Wem gehört Rache? Mir? Nein. Der Paulus sagt, schau, sie gehört Gott. Du hast die Rache, deine Rachegelüste, auch deine möglichen Taten, die du jetzt gerade willst machen, gib's ab. Überlass Gott die Rache. Und dann musst du aber nicht jeden Tag warten, bis dann das Feuer vom Himmel fällt und der andere vernichtet. Fall. Du kannst einfach nicht lassen. Loslassen. Nochmal schnell zurück zu meinem Beispiel von meinem Freund. Das ist natürlich dann schon, oder? Wenn man dann den Weg von der Vergebung geht, dann, also mir ging es so, und ich habe ihn auch gefragt, ja, wie ist er denn gegangen, oder? Hast du denn geschaut, was die Übeltäter denn, wie es denn gegangen ist, nachher ohne dich? Ist denn so, hat Gott die gestraft? So. Also das heisst ja in der Bibel, die Rache. Und so. Und er hat gesagt, ich habe mich verweigert, jeden Tag fragen, wie geht es denn jetzt? und darauf zu warten, bis Gott endlich mal das Feuer vom Himmel fallen lässt und die vernichtet. Nein, wir lassen es los dort. Ich übergebe das Recht auf Rache an Gott. Und das können wir nicht, weil es leicht wäre. Das können wir nicht, weil es einfach wäre. Sondern weil Christus Vergebung vorgelebt hat und uns durch Christus vergeben ist in unserem Leben. Und das entlastet uns. Und wenn wir diese Art, und ich würde jetzt mal sagen, Christi Art, unter uns können leben in unseren Beziehungen, dann entlastet das. Oder stell dir vor, diese Freiheit, du verletzt mich und ich träge dir da jetzt ein Leben lang nach. Das ist eine schwere Last, die ich dann immer träge. Du weißt es wahrscheinlich nicht einmal. Stört dich auch nicht. Aber ich träge es dir nach. Schon diese Wörter, oder? Nein, du musst es nicht nachträgen. Es befreit, wenn ich jemandem vergebe, ohne dass der das weiss, ohne dass wir es geklärt haben und ich den Weg von der Vergebung gehe, dann erlebe ich ja Befreiung. Ich muss nicht mehr nachträgen. Und es befreit und entlastet auch unsere Beziehung. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Und das geht nicht aus eigener Kraft, sondern da ist göttliche, übernatürliche Kraft nötig in unserem Herz, damit man den Weg gehen kann. Und ich fasse zusammen mit 3 Merkpunkten. Also das ist der 4. Punkt. Vergebung entlastet alle Beteiligten. Ich fasse zusammen mit 3 Merkpunkten. Merkpunkt Nummer 1. Wenn dir Böses antun wird, und das passiert immer wieder, Menschen behandeln dich unfair, ungerecht, geh zuerst zum Vater. Geh nicht direkt auf den anderen los oder irgendwie in deine Depression oder so. Wir bemitleiden uns dann in der Regel. Nein, geh zuerst zum Vater. 2. Punkt. Wart nicht auf Schuldeinsicht und Bekenntnis vom Übeltäter. Wart nicht auf Schuldeinsicht, bis der, wenn der da merkt und sich endlich entschuldigt, dann kann ich. Nein, wart nicht. Sondern du kannst dank selber erlebter Vergebung im Herz deinen Mitmenschen vergeben. Das ist mein Gebet heute und überhaupt, wenn wir jetzt in dieser Passionszeit sind und über so Sachen nachdenken, möge Gott unser Herz anrühren und heilen, sodass wir einander immer wieder, und nicht nur wir einander in der Kirche, sondern überall, wo wir unterwegs sind, sodass wir einander vergeben können und in Jesus still leben. So wie er es uns vorgemacht hat. Amen. So viel.